Während die Kinder jetzt ihr Programm haben, darf ich uns Erwachsenen ein bisschen betreuen. Loslassen und Ruhe finden. Wer von euch sind alles Loslassprofis? Oi, hey, wir haben ein paar Loslassprofis. Ja? Loslassen ist ja auch so ein Feriending, ja? Endlich mal Urlaub, endlich mal alles loslassen. Und wenn du dann aus dem Urlaub zurückkommst, dann stellst du fest, du hast die Sachen losgelassen, aber die Sachen haben dich nicht losgelassen. Das Einzige, was dich vielleicht losgelassen hat, war der Koffer am Flughafen oder so. Auch ansonsten, Lia, meine Tochter, hing gerade hier vorne bei mir auf dem Arm und Claudi ging es heute Morgen nicht so gut. Die hat wahrscheinlich ein bisschen Milchstau, meine Frau, und ist ein bisschen Fieber gehabt. Dann hat sie entschieden, sie bleibt daheim. Dann hatte ich gerade hier Lia sitzen und Lia hat jetzt gerade spontan beschlossen, dass sie vielleicht doch lieber nicht ins Kinderprogramm möchte. So alleine. Und da wurde mir ein bisschen anders. Weil ich dachte, ich glaube, ich sollte trotzdem hier nach vorne und euch ein bisschen betreuen. Und es wird nicht so einfach, wenn ich gleichzeitig noch Lia betreue. Und dann merken wir, glaube ich, dass Loslassen auch ein Thema ist, das angstbelegt ist. Das Loslassen auch immer was damit zu tun hat, dass wir nicht genau wissen, was dann kommt und was dann passiert. Also nicht, dass Lia nicht wüsste, was im Kinderprogramm ist und dass sie da schon ein paar Mal war, aber andere Situation heute Morgen, anderes Setting. Und plötzlich hat das wieder was mit Angst zu tun. Und ich habe in der Seelsorgeschulung, die ich dieses Jahr gemacht habe, eine schöne Formulierung gelernt. Abschiedlich zu leben. Abschiedlich zu leben. Und der Kerngedanke ist ganz kurz zusammengefasst ungefähr sowas wie, unser Leben ist eigentlich so ein ständiger Zerfallsprozess. Also wir fermentieren alle so fröhlich vor uns hin. Und wir müssen damit rechnen, dass wir im Laufe unseres Lebens, dass das Leben eigentlich eine Aneinanderreihung von Abschieden ist. Das fängt so mit der Geburt an, weil du kannst schlecht in deine Mama zurückkrabbeln. Es wäre auch nicht hilfreich, wenn du es tun würdest. Aber es ist der erste Abschied. Und dann folgt eine Kette von großen und von kleinen Abschieden. Also das Leben ist geprägt von Kapiteln, die wir vorwärts füllen und schreiben und die hoffentlich auch schöne Dinge beinhalten. Aber wir können es nicht rückwärts leben. Es gibt keine Zurückspulentaste. Es gibt keine Möglichkeit, Dinge nochmal anders zu sagen oder nochmal anders zu erleben oder nochmal zu machen. Und wir können entweder rückwärtsgewandt bleiben oder wir können abschiedlich leben, also akzeptieren, dass das Leben aus Abschieden besteht und die Abschiede auch anzunehmen. Das ist der Gedanke. Und ich würde sagen, das ist wichtig, aber das ist nicht zwingend meine allerstärkste und allereinfachste Disziplin. Und trotzdem glaube ich, dass wir eigentlich als Christen sehr gute Voraussetzungen haben. Wenn wir bedenken, dass wir da schon mal unser ganzes Leben übergeben haben und schon mal alles losgelassen haben. Und genau darum dreht sich auch dieser Text, den ich uns heute Morgen mitgebracht habe. Und ich möchte mit uns ein bisschen an diesem Gedanken loslassen und Ruhe finden. Arbeiten. Ich lese uns dazu mal den Text, der steht in Matthäus 11. Dem gehen ein paar Verse voraus, in denen Jesus so ein bisschen heiligen Zorn hat. Da ist er ein bisschen grantig auf die, die anderen Menschen Lasten auflegen. Und das schlägt dann aber ganz schnell um bei ihm in eine sehr begeisterte Einladung. Da heißt es, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Da ist so eine kleine Spur Schadenfreude dabei, ne? So ein bisschen. Und ganz viel Lobpreis. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will.
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Joch und Last, das klingt doch so richtig nach Urlaub, oder? Nach Loslassen und Ruhe finden. Und genau diesen Zusammenhang beschreibt hier Jesus und sagt, ja, Gott hat eine Freiheit für dich. Komm her, Gott hat eine Freiheit für dich. Aber keine Freiheit von, sondern eine Freiheit zu. Nicht eine Freiheit von Gott, sondern eine Freiheit mit. Und dann lädt er ein. Komm mit, werde Teil dieser Freiheit. Die Zielgruppe, wer ist denn die Zielgruppe hier, die er anspricht? Also zunächst hat er hier ja ein Umfeld von Juden aus Kapernaum vor sich. Und die stehen auf jeden Fall unter mehrererlei Lasten. Das sind einmal die Pharisäer. Die sind sehr genau. Und da laufen vielleicht auch so die einen oder anderen Machtspielchen. Das wird auch an der einen oder anderen Stelle in der Bibel sichtbar. Und da werden auch Menschenlasten aufgelegt. Und Jesus ist da ganz scharf. Wenn es darum geht, dass Lasten dazugepackt werden, die gar nicht notwendig sind, da ist Jesus plötzlich ganz scharf. Und dann kommt ja das Gesetz noch dazu. Das Gesetz als solches ist ja auch schon eine Last. So, und als ob die Menschen nicht genug Lasten hätten, ist dann ja auch noch Israel von den Römern besetzt, die Juden schikanieren und die Zölle eintreiben. Und dann sind die Grundbedürfnisse gar nicht unbedingt abgedeckt. Eine Gesellschaft ohne Sozialstaat, wo der eine oder andere echte Sorgen hat. Und auf all das kommt das persönliche Leid dann ja erstmal noch obendrauf. Und genau diesen Menschen ruft Jesus hier an dieser Stelle zu, kommt her zu mir, die alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also eine Zusage Gottes, dass er genau diesen Menschen Ruhe schenken will, dass er genau diese Menschen stärken will. Was für ein Zuspruch, oder? Was für ein Zuspruch vielleicht auch in deine Lebenssituation rein und in meine. Wir leben ja schon im Verhältnis dazu in einem ziemlichen Luxus. Also ich habe mir die Bedürfnispyramide nochmal in der Vorbereitung für diese Predigt angeschaut und ich würde sagen, eigentlich alle unsere Grundbedürfnisse sind erstmal im Regelfall erfüllt. Wenn du heute Morgen hier bist, gehe ich davon aus, dass deine Grundbedürfnisse wahrscheinlich erfüllt sind. Das Sicherheitsbedürfnis ist dann schon die nächste Stufe. Das ist vermutlich auch abgedeckt über die Gesellschaft. Also das heißt nicht, dass du an der einen oder anderen Stelle nicht Angst hast, aber vermutlich hattest du heute Morgen noch nicht nackte Überlebensangst. Also die nächste Stufe auch schon abgedeckt. Die sozialen Bedürfnisse sind bei uns oft auch schon gestillt. Gesellschaftliche Teilhabe ist ja auch schon wieder ein Riesenabschnitt in dieser Bedürfnispyramide. Ja, es ist möglich bei uns. Bei allem Schimpfen auf Strukturen und auf Dinge, die wir nicht ändern können, sind wir erstmal in der Lage teilzuhaben. Und zu gestalten. Und dann haben wir gegenüber damals einen gigantischen technologischen Fortschritt. Also, wenn man sich überlegt, was es heißt, damals zu leben und was es heißt, heute mit unseren Möglichkeiten zu leben, dann müssten wir doch eigentlich sagen, Ruhe müssten wir längst gefunden haben. Ruhe müssten wir längst gefunden haben und unsere Seelen müssten längst ruhen können. Und dennoch würde ich sagen, wenn ich so ganz tief mal in mich reinhorche, dann kommt meine Seele ganz oft nicht zur Ruhe. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Komm her. Was hindert mich? Und ich glaube, ganz oft sind die Mühen und Lasten nicht nur Mühen und Lasten, sondern sie versperren uns auch den Weg zu dieser inneren Ruhe, um zu Gott zu finden. Was belastet dich denn? Was bringst du so mit? Und was hast du so, was dich umtreibt? Vielleicht nicht mal heute Morgen, vielleicht war es ja gestern. Vielleicht Sorgen um deine Gesundheit. Seelisch oder schlicht körperlich? Die ungeklärte oder ungestellte Diagnose? Das ständige Kopf- oder Bauchweh? Vielleicht sind es schlichtweg die Finanzen. Schulden oder eine schlechte Bezahlung oder ein Job, in dem du eigentlich nicht mehr sein möchtest. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Strukturen, unerfüllte Wünsche. Das Haus, das schwer zu finanzieren ist oder das du dir wünschen würdest. Oder alles ist teurer geworden und du merkst es so deutlich nach 2/3 des Monats. Oder schlichte Zukunftsängste. Wie wird es mit deinem Arbeitsplatz? Wie wird es mit unserem Wohlstand als Gesellschaft? Können wir den halten? Was wird mit dem Klima? Was wird mit unserer Demokratie? Was wird mit den Strukturen? Wohin geht die Reise? Oder ganz individuelle Dinge. Individuelle Schuld, Sünde. Dinge, die uns nachgehen, die in unserer Vergangenheit waren, ob wir Täter oder ob wir Opfer waren. Dinge, die nicht weggehen. Da ist noch was Unbereinigtes. Und vielleicht war es lange nicht da und jetzt klopft es wieder und sagt, aber ich bin noch da. Vielleicht sind da noch alte Ängste. Vielleicht ist es bearbeitet und vielleicht ist es das auch nicht. Süchte sind, glaube ich, ein großes Thema, das uns kontrollieren kann. Schlechte Selbstregulierung zum Beispiel. Das muss gar nicht Alkohol oder Pornografie sein oder Computerspiele oder die ständige Nutzung des Handys, Dead-Scrolling. Kennt ihr das? Ihr liegt abends im Bett und ihr müsst immer noch weiter scrollen, weil es kommen immer noch interessante News rein. So was Sinnloses. Ehrlich, ich kenne das. Und dann irgendwann lege ich mich hin und mein Kopf macht weiter und ich denke mir, du Depp, jetzt schlaf doch. Diese Dinge, die gehen uns nach. Und dann gibt es noch zwischenmenschliche Probleme, Ehe oder Familie, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Sichtweisen, Konflikte, offene Konflikte. Und nicht selten gehen solche Dinge dann auch irgendwann über unsere Belastungsgrenzen raus. Wir kommen an die Grenze, wo wir sagen, jetzt geht es eigentlich nicht mehr. Und jetzt sind wir ja noch nicht mal über solchen Dingen wie Anerkennung und Selbstwert. Eigentlich alles gut, aber ich kann nicht in den Spiegel schauen. Wer bin ich eigentlich? Karriere und Status. Und es gibt eine ganze Industrie, die genau davon angetrieben ist, diese Gedanken zu füttern, und zu versuchen oder uns zu suggerieren, dass sie uns Ruhe für unsere Seele geben könnte, die Werbeindustrie. Und da gibt es dann so Glaubenssätze, aus denen raus sowas lebt, wie ich genüge nicht oder ich bin nicht wertlos oder ich muss etwas darstellen, ich muss es anderen beweisen, ich muss es mir beweisen, ich muss es anderen zeigen. Ich muss besser werden. FOMO, sagt euch das was? Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Eigentlich bin ich schon überall und bei allem, aber da könnte ja noch was sein, was ich noch nicht gesehen habe. Tun und lassen können, große und kleine Dinge. Erreichbar sein, immer erreichbar sein. Manche von diesen Sachen können wir beeinflussen, andere können wir nicht beeinflussen. Aber wisst ihr was? Alle haben eines gemeinsam, nämlich, dass sie uns als Mensch zerstreuen. Dass sie uns als Mensch zerstreuen, dass sie unsere Aufmerksamkeit binden, dass sie unsere Kraft binden, dass sie unsere Entscheidungen binden, dass sie unsere Gefühle binden und dass alles etwas diffus wird. Und dass wir plötzlich anstatt eines fokussierten Lebens auf einen Punkt hin, überall und bei allem gedanklich sind. Und dass unser Kopf arbeitet wie so ein kleiner Hamster im Rad. Ich habe mir eine eine neue Kamera zugelegt. Und da war ich doch gedanklich wieder ein bisschen bei Optik. Genau. Und bei Zerstreuung und bei Sammlung. So, und Dinge sind nicht zwingend gut oder böse. Aber das, was passiert, wenn unser Kopf einfach bei ganz vielen verschiedenen Themen ist, genau das, was eine Streulinse tut. Es zerstreut uns. Wir sind nicht mehr auf einen Punkt zu bündeln und nicht mehr zusammenzufassen. Und du kannst nicht mehr fassen, wo eigentlich dein Kopf ist. Er ist überall. Und das Gegenstück ist das, was uns Jesus hier anbietet. Was er uns anbietet, ist eine Zentrierung, ist eine Sammlung. Das, was eine Sammellinse tut, die bündelt, also Fokus. Das, wozu Jesus hier die Menschen einlädt, ist Fokus. Wozu er dich einlädt und wozu ich heute Morgen auch mit ihm einladen möchte, ist Fokus. Und Sammlung heißt eigentlich, uns einzusammeln bei diesen ganzen verschiedenen Dingen, die uns in Beschlag nehmen und uns auszurichten. Jesus sagt, ich möchte euch diese Lasten nehmen. Ich möchte diese Dinge nehmen, die euch zerstreuen. Ich möchte euch die Chance geben, euch in meiner Gegenwart zu sammeln. Und ich möchte euch daraus, aus dieser Sammlung, Kraft und Ruhe geben. Also, wie kommen wir in die Nähe Gottes? Wie kommen wir in diese Gegenwart und in diese Sammlung? Da sagt Jesus dazu, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich möchte euch mal in dieses Bild hineinnehmen, was Jesus hier für uns hat. Also ein Joch, kennt ihr alle, oder? Verwenden wir nur noch relativ selten. Ist ja ein Werkzeug zur Lastenverteilung. Ihr kennt es auch vom Urlaub wahrscheinlich. Der klassischste Fall, wo wir im Prinzip heute noch dieses Konzept anwenden, würde ich sagen, ist der Wanderrucksack. Der außer einem Schultergurt, der uns die ganze Last auf die Schultern packt, noch einen Beckengurt hat. Zur Lastverteilung. Und plötzlich wandert es sich deutlich besser. Und vor allem dann, wenn wir in schwierigem Terrain unterwegs sind. Weil die Hüften einfach besser mit schweren Lasten umgehen als die Schultern alleine. Und wir gehen aufrechter. Jetzt haben wir es hier natürlich mit einem anderen Joch zu tun, nämlich mit einem Doppeljoch. Sonst kann Jesus ja nicht sagen, kommt unter mein Joch. Also zunächst dient ein Joch nicht dazu, eine Last komplett wegzunehmen. Das tut's nicht. Der Hüftgurt beim Wanderrucksack, der nimmt ja die Last auch nicht weg. Der verteilt die nur günstiger. Und das ist bei einem Joch auch so. Das Joch, wenn ich zwei Ochsen ein Joch auflege, dann hat nicht hinterher einer keine Last mehr. Das ist eine Illusion, wenn wir sagen würden, es geht beim Christentum darum, dass wir Lasten wegbeten können. Ganz magisch. Gott nimmt alles. Nein, tut er nicht. Jesus bietet hier auch nicht an, ich trage euch durchs Leben, sagt er nicht. Er sagt, kommt unter mein Joch, wir verteilen die Last. Also, was er anbietet, ist eine Tragfähigkeit freizusetzen, die es uns ermöglicht, mit den Dingen, die uns belasten, umzugehen, ohne dass sie uns als solches beugen dürfen. Weil wir wissen, dass Gott mitträgt und mitgeht. Jesus bietet also zunächst Entlastung an. Und beim Wanderrucksack, da kommt jetzt das Bild vom Wanderrucksack an seine Grenzen. Der bietet nämlich auch Entlastung an über die Hüfte, aber da trage ich immer noch alles selbst. Und das ermöglicht es mir auch, deshalb glaube ich, wähle ich ganz oft den Wanderrucksack. Ich versuche irgendwo ein Ventil zu finden und zu sagen, okay, ich laste mal ab. Ich verteile die Lasten anders. Der Wanderrucksack ermöglicht es mir aber immer noch, alles selbst zu bestimmen. Weil ich trage ja immer noch alles selber. Und das ist beim gemeinsamen Joch eben nicht mehr der Fall. Da ist unter einem Joch mit Jesus gehen eben nicht mehr nur ein sich helfen lassen und mitgetragen bekommen, sondern es ist auch ein Mitgehen, ein gemeinsam Gehen. Zwei Ochsen ziehen gemeinsam einen Pflug und keiner von den Ochsen kann frei entscheiden, dass er jetzt gerade nach links möchte, wo der andere nach rechts möchte. Sonst wird's blöd. Da begegnet uns Jesus als Mensch gewordener Gott und trägt unsere Lasten mit. Und damit das funktioniert, müssen aber wir einen Teil unserer Freiheit abgeben, müssen loslassen, müssen bereit sein, mit unter dieses Joch zu treten, müssen einen Teil unserer Selbstbestimmung abgeben. Und das heißt es auch, Gott Gott sein zu lassen. Und ich glaube, das ist der heikle Punkt an dieser Einladung und der entscheidende. Da verhandeln Adam und Eva mit der Schlange über der Frage, ob es Gott wirklich gut mit ihnen meint. Da ringt Jakob mit Gott. Und manchmal kenne ich dieses Verhandeln und dieses Ringen auch von mir. Gott, ich übergebe dir gern mein Leben, aber meine Lasten nicht, weil die beruhen auch auf meinen Entscheidungen. Und wenn ich jetzt meine Entscheidungen auch an dieser Stelle alle an dich abgebe, meinst du es dann wirklich gut mit mir? Also ja, ein Teil davon, aber manches davon ist auch wirklich mein Problem. Und der alte Groll, den ich noch habe, das ist ja wohl mein alter Groll. Den kenne ich, den habe ich lieb gewonnen und ich weiß, dass ich ihn loslassen sollte. Aber das ist mein Groll. Und ja, das mit dem Dead Scrolling ist nicht so gut abends, das weiß ich. Aber es loszulassen würde ja bedeuten, es loszulassen und mir von dir vielleicht sagen zu lassen, dass es keine gute Idee ist. Das weiß ich eigentlich selber. Soll ich das wirklich loslassen? Meine Entspannung, mein Thema, mein Besitz, mein Wunsch, mein Problem, meine Last. Wenn dein Leben ein Tandem wäre, wo würdest du sitzen? Wo würdest du sitzen? Ich habe nicht gesagt eine Rikscha, ne? Also den Platz vorne drin, wo hinten einer tretelt und du sitzt drin, den gibt's nicht. Alle müssen treten. Aber es gibt auf einem Tandem zwei Plätze. Einer, der tritt und einer, der tritt und lenkt. Ich sitze ziemlich gerne vorne, muss ich ehrlich sagen. Lieber E-Bike als Tandem. Was uns Jesus hier anbietet, ist, dass er sagt, nicht E-Bike, Tandem. Tandem fahren wir. Loslassen heißt für mich auch einen Teil meiner Wünsche abzugeben. Nicht zwingend aufzugeben. Das ist ja auch nicht dasselbe, ja? Aufgeben würde ja heißen, Gott gewährt es mir nicht. Das war die Sache mit der Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben und so. Nee, hat er nicht gesagt. Keine Ahnung. Aber abzugeben. Loslassen heißt abgeben. Und anzunehmen und Gott machen zu lassen. Und das ist viel leichter gesagt und viel leichter von vorne proklamiert und einmal ganz groß gesagt, als im Kleinen in meinem Leben durchgespielt. Hinten zu sitzen und Gott lenken zu lassen, löst nicht alle Probleme, aber es verändert die Herzenshaltung. Das ist das, was uns Gott hier verspricht. Es schenkt Dankbarkeit und ein Stückchen Demut. Es gibt unglaublich viele Konzepte, die, glaube ich, versuchen uns genau das zu geben, was Jesus uns hier anbietet, nämlich Ruhe für unsere Seele. Und die meisten, die arbeiten damit, tendenziell einfach Last wegzulassen. Also zum Beispiel Zerstreuung. Zerstreuung ist ein ganz einfaches Konzept, einfach Last wegzulassen. Nämlich zu sagen, wir gucken da einfach nicht hin, wir schauen woanders hin. Alles wird diffus, ist schon okay. Dann wird es halt ein bisschen diffus, macht nichts. Sport, Lesen, Fernsehen, Meditation, fernöstliche Versenkungen, Ablenkung, Gleichgültigkeit, Urlaub. Ich will nicht sagen, dass irgendwas davon gut ist, böse ist. Gell? Ich möchte nächste Woche in Urlaub gehen. Ich finde Urlaub super. Ich finde auch Lesen super. Jetzt muss ich meine Liste wieder finden. Ich glaube, die meisten anderen Dinge sind auch gut. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Sport gut ist. Da gab es mal so ein bekanntes Lied von so einer Reihe an Pilzköpfen. Das kennt ihr vielleicht auch noch, Let It Be. Ja, wo es irgendwie um diese ganze Leid der Welt geht und man fragt, wie das alles ist, John Lennon, und dann kriegt er die Antwort, ach, lass es doch einfach. Komm, lass es gut sein. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir stecken den Kopf in den Sand. Das sind alles Lebenseinstellungen, glaube ich, die in der Lage sind, tatsächlich etwas Druck von uns zu nehmen. Da ist ein Stückchen Druck dann weg. Aber mit dem Druck, würde ich sagen, geht auch die Körperspannung. Geht auch die Bedeutungsschwere von Verantwortung. Geht auch die Relevanz. Wird plötzlich alles einigermaßen egal. Und dann fehlt am Schluss nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Aufgabe. Also wenn wir diese Wege als Möglichkeit zur Ruhe und Entspannung ernst nehmen und sagen, da die Zerstreuung ist der Weg zur Entspannung, dann würde ich sagen, ja, aber Zerstreuung ist auch der Weg zu einem Leben, das keine Bedeutung mehr hat. Das ist das eigentliche Problem, es wird diffus. Und Jesus bietet uns hier das Gegenteil an. Er bietet uns hier eine Sammlung an und sagt, es gibt eine Ruhe, die in der Sammlung liegt. Eine Ruhe, die in der Fokussierung liegt. Eine Ruhe, die genau darin liegt, Sinn zu finden. Und Jesus lebt es uns vor, wenn er beten kann, dein Wille, nicht meiner geschehe. Dein Wille, nicht meiner geschehe. Er sammelt sich, er betet und er richtet seinen Blick auf Gott aus. Da ist eine ganze Bewegung im Laufe von Jahrhunderten rund um diesen Gedanke entstanden, um diese Sammlung. Das heißt Kontemplation, also Kontemplatio, den Blick auf etwas ausrichten. Den Blick auf etwas ausrichten. Das ist das, was Jesus macht, den Blick auf Gott und seinen Willen hin ausrichten. Und ich glaube, wir brauchen das und ich brauche das in meinem Leben, dass ich meinen Blick auf Gott und seinen Wille hin ausrichte, bei all dem, was ansonsten so Zerstreuung in meinem Leben fördert. Ich bin in irgendeiner Predigt mal über die Säulenheiligen hergezogen, erinnert ihr euch? Sei kein Pfostenmönch oder so ähnlich. Ich muss heute etwas Abbitte leisten bei den Säulenheiligen. Ich möchte sie nämlich von der anderen Seite würdigen. Man kann alles immer gut zerpflücken, man kann aber auch alles würdigen. Man kann das Problematische sehen und man kann das Gute sehen. Die Säulenheiligen, die waren eine Rückzugsbewegung so im 2. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Und die zogen sich aus der Welt zurück, um zu beten und sich auf Gott auszurichten. Jetzt würden manche Menschen sagen, die haben es damals vielleicht ein bisschen übertrieben. Das habe ich, glaube ich, in der Predigt damals auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist vielleicht nicht die beste Idee, sich auf einen Steinklotz zu setzen. Das war genau das, was die gemacht haben. Die haben sich so weit aus der Welt zurückgezogen, dass sie sich irgendwo eine Säule hingestellt haben, wo sie sich oben drauf gesetzt haben. Weil sie gesagt haben, erst dann bin ich wirklich aus der Welt raus. Und im Laufe der Jahrhunderte wurden diese Säulen immer höher. Also am Anfang waren es Steinklotzheilige und irgendwann waren es dann Säulenheilige. Dann gab es dann Aufzüge, um die noch überhaupt noch mit Nahrung und mit also mit Essen und mit Trinken zu versorgen. Wirklich absurd. Und da kann man mit Recht fragen, ob das ein sinnvoller Lebensinhalt ist. Aber eines können wir von ihnen lernen, nämlich Sammlung, dass Sammlung nicht von selbst passiert. Dass es nicht von selbst passiert, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und dass es eine ganze Bewegung gab, die so weit gegangen ist, dass sie gesagt hat, wir brauchen diesen Abstand zur Welt so stark, dass wir uns da eine Säule hinstellen, wo wir uns oben drauf setzen. Damit ich das endlich hinkriege, mich auf Gott auszurichten. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass du dir eine Säule in dein Wohnzimmer stellst. Aber vielleicht den Gedanken mitnimmst, dass es so viele Dinge gibt, die uns zerstreuen wollen. Und dass es ein echter Kampf sein kann. Und wichtig sein kann, zu sagen, ich richte mich sehr bewusst auf Gott aus. Kommt unter mein Joch, der du belastet bist. Geh mit mir, lass mich mittragen und lern von mir. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Leicht deshalb, weil er uns die Last der Selbsterlösung von den Schultern nimmt. Nein, du kannst es nicht schaffen. Mit noch so vielen Dingen, die dich verfolgen und die dir Sorgen bereiten dürfen, kannst du dich nicht selbst erlösen. Das ist wichtig, damals für die Juden zu hören, die diese ganzen Lasten aufgelegt kriegen von den Pharisäern. Und das ist wichtig für uns heute zu hören, wo ganz viele von diesen Konzepten auch Selbsterlösung versprechen. Nein, wir können uns nicht selbst erlösen. Nein, da ist nur ein Weg. Nur durch Jesus. Und wir können es noch so oft versuchen in unserem Alltag. Da ist kein Weg. Aber doch bleibt dieses Joch ein Joch, weil du und ich, weil wir berufen sind, Gottes Plan in dieser Welt mitzuerhalten. Teil von Gottes Plan zu sein. Es gibt keine Sammlung, es gibt keine Fokussierung auf Gott, ohne ihn Gott sein zu lassen. Es gibt kein Leben für Gott, in dem Gott nicht auch die Zügel übernehmen darf. Es gibt keine Ausrichtung auf ihn, es gibt keine Lastübernahme von ihm, wenn wir ihn nicht auch unsere Lasten tragen lassen. Wenn wir ihn nicht auch in die Themen reinsprechen lassen. Wenn wir ihn nicht auch bestimmen lassen. Kurz, wenn wir ihn wirklich vorne auch auf diesem Tandem sitzen lassen. Und ich glaube, das ist gar kein Thema, was wir einmal besprechen müssen und dann im Taufwasser ertränken müssen. Das ist ein Thema von Fokussierung, immer wieder an diesen Punkt zu kommen. Immer wieder Gott Gott sein zu lassen und uns hinzustellen, zu setzen, zu legen und zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Diese Themen treiben mich gerade um, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Diese Träume treiben mich gerade um, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Mit diesen Zerstreuungen habe ich gerade Probleme, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Ja, ich bin wieder am Dead Scrolling, du hast mich erwischt. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist das, was Gott dir anbieten möchte. Nicht ein bisschen mal mittragen heute und dann morgen wieder alleine ziehen. Und da lernt im Regelfall bei diesem Joch ein Ochse vom anderen. Also im Regelfall haben wir da einen alten Ochse, der ist erfahren und der zieht. Und dann haben wir einen jungen Ochse, der hat wahrscheinlich richtig viel überschießende Kraft. Aber er lernt von dem alten Ochsen, wie das Pflügen funktioniert. Ja, ich bin nicht der alte Ochse. Auch wenn ich mich manchmal so fühle. Wir dürfen junge Ochsen sein. Selbst wenn wir schon die 90 Jahre beschritten haben und mit Jesus unter diesem Joch gehen und von ihm lernen. Und das ist das Angebot. Das sind nicht die Kosten. Es ist das Angebot, das Gott uns führt. Und dass wir von ihm lernen können, was richtiges Leben heißt. Und er macht dir das Angebot, mit deinen Lasten vor ihm zu kapitulieren. Mit meiner Selbsterlösung, mit unseren Lebensthemen und mit meinen Ängsten. Und ihn darin, den sein zu lassen, der lenkt. Und selber der zu sein, der übrigens immer noch in diesen Themen unterwegs ist. In einem Doppeljoch, aber nicht alleine. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn das geschehen kann und darf, dann wird Gottes Wille uns zur Herzenssache. Und wenn das passieren sollte, dann, glaube ich, können wir echte Ruhe finden. An den Stellen, wo uns das gelingt. Und ich glaube, uns allen gelingt es an manchen Stellen unseres Lebens ganz gut und an anderen schlechter. An den Stellen, an denen uns das gelingt, da dürfen wir Ruhe finden. Drei Punkte. Dinge, die wir nicht ändern können, im Vertrauen auf Gott zulassen. Manche Dinge müssen wir zulassen, wir können sie nicht verhindern. Wir können ihm nur darin vertrauen und sie zulassen. Dinge, die uns überfluten, im Vertrauen auf ihn weglassen. Dann gibt es manchmal Dinge, da wird es uns einfach zu viel FOMO, Fear of Missing Out. Ich muss doch alles. Nein, du musst nicht alles. Fokus. Dinge, die dich überfluten, im Blick auf ihn weglassen. Und drittens, Dinge, die mich dann immer noch überfordern, ihm überlassen. Und dann verspricht uns Jesus Frieden. Dann lassen wir ihn Herr sein. Da gibt es ein Gebet von dem amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Lustig, ja? Klingt so deutsch. Hat bestimmt mal migriert. Der diese Haltung in einem Gebet zusammenfasst, und dieses Gebet, das kennt ihr bestimmt, oder zumindest Ausschnitte davon. Es wurde nämlich berühmt gemacht durch die anonymen Alkoholiker. Da seht ihr mal, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Ja, jeder kennt dieses Gebet. Und ich glaube, dass es tatsächlich zu weiten Teilen darüber bekannt gemacht wurde, so zumindest die Geschichte, die ich dazu gefunden habe. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Weisheit, um den Unterschied zwischen beiden zu erkennen. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen. Beschwernis als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Diese sündige Welt, wie Jesus es tat, so anzunehmen, wie sie ist. Nicht so, wie ich sie gerne hätte. Darauf zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe. Auf dass ich recht glücklich sein möge in diesem Leben und überglücklich mit dir auf ewig im Nächsten.